traditionell gibt es am ersten Gottesdienst im neuen Jahr ein Bild mit der Jahreslosung. Das habt ihr bei euch liegen. Traditionell male ich jedes Jahr ein Bild zur Jahreslosung und das habt ihr in Händen. Und traditionell werde ich auch gefragt vom Leitungsteam, da kannst du eigentlich auch gleich darüber predigen, weil sicherlich hast du dir was dabei gedacht, wenn du so ein Bild malst. Jetzt bräuchte ich noch die Folie, Mimi. Das sieht gut aus, denn ich möchte mit einem guten Wunsch an euch beginnen. Alles Gute für das neue Jahr wünsche ich euch. Ich wünsche euch von Herzen, dass euch in diesem Jahr viel Gutes begegnet und ihr es genießen könnt, also erstmal entdecken könnt, genießen könnt und festhalten dürft. Mir gefällt es zurzeit so, wenn ich jedem so mein Bild schenken kann und dazu einfach sagen kann, alles Gute, und es steht eigentlich auch da in diesem Spruch drinnen. Das gefällt mir an dieser Jahreslosung, dass wir uns das ganze Jahr über an dem Guten erfreuen dürfen, was Gott gibt. Und ich glaube, wir haben es so nötig, weil in unserer Welt, in unserem Leben so viel passiert, was einfach nicht gut ist. Und ich glaube, bei uns geht es wirklich besser, wenn wir immer wieder dorthin gucken, wo wir was Gutes von Gott geschenkt bekommen. Und so kommen wir zu der Jahreslosung, die da heißt, prüft alles und das Gute behaltet. Und ich glaube, ab hier komme ich selber weiter. Ach, du hast schon selber weitergemacht, Mimina? Ja. Okay. Es geht also darum, das Gute im Leben zu finden, indem wir es entdecken und prüfen. Und dann auch, um das Gute zu behalten. Da habe ich so überlegt, es kann heißen, es zu genießen, es zu tun, dass es irgendwo in unserem Alltag Fuß fasst und drinnen bleibt. Und ich möchte mit euch so drei Schritte durch die Jahreslosung durchgehen, die anhand der Worte geht, die so diese Losung auch enthält. Das eine ist prüfen, das andere ist das Gute und das dritte ist es behalten. Und im ersten Schritt, den habe ich so genannt, prüfen ist die Freiheit zu guten Entscheidungen. Wir haben wirklich tagtäglich damit zu tun, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte nur mal ganz banale Beispiele nennen. Also, wenn wir in den Supermarkt gehen, erwarten uns Regale voll super toll geprüfter Ware hier in unseren Breitengraden. Nur die besten Waren schaffen es überhaupt in die Ladenregale. Die Produkte haben schon einiges an Prüfungen hinter sich. Und wir als Kunde sind dann nochmal die letzten kritischen Prüfer, die überlegen, haben die Äpfel die richtige Größe und die richtige Farbe? Wo kommen denn die Trauben her? Ist die Müsli-Packung intakt? Oder hat die schon Ecken und Knicke und ich mag sie deswegen nicht mehr? Und nur das, was unseren eigenen Prüfungskriterien entspricht, landet dann auch tatsächlich in unserem Einkaufswagen und wir nehmen es mit nach Hause. Wie privilegiert sind wir doch, uns mit solchen Entscheidungen überhaupt herumschlagen zu dürfen und das Beste vom Besten wählen zu können. Oder, jetzt war gerade Silvester, gut, da ist meistens Raclette mehr so der Hauptrenner beim Essen, aber stellt euch vor, ihr seid auf eine Feier eingeladen mit einem riesen Buffet. Auf diesem Buffet reiht sich Köstlichkeit neben Köstlichkeit, das Beste vom Besten ist da und du hast die Wahl. Wem von euch ging es auch schon so, dass du dir einfach gnadenlos zu viel auf den Teller geladen hast, weil einfach alles so super lecker aussah? Yes, ich glaube einigen. Und letztlich ist das Beste vielleicht gar nicht so zum Guten gewesen, weil du dich gnadenlos überfressen hast und mit einem vollen Magen nach Hause gewandt bist und die Nacht über erstmal verdauen musstest, statt zu schlafen oder wie auch immer sich das bei dir zeigt. Prüfen heißt also, sich nicht alles auf den Teller zu stapeln, sondern zu überlegen, hey, was ist daraus jetzt das Beste für mich? Und das wähle ich mir aus und das genieße ich auch in vollen Zügen. Ein Ja zu einer guten Sache beinhaltet oft auch ein Nein zu einer anderen, vielleicht auch guten Sache. Oder zu anderen Dingen generell. Der Vers der Jahreslosung, prüft alles und behaltet das Gute, steht im 1. Thessalonicher Brief. Den schreibt Paulus an eine recht junge Gemeinde in Thessaloniki. Und die hatten noch sehr viele Fragen, wie Glauben überhaupt funktioniert. Und gleichzeitig ist es auch eine Gemeinde, wo Paulus selbst und die Gemeinde selber sehr schnell unter Druck geraten sind. Sie haben Verfolgung erlitten, Sie haben sich verstecken müssen. Und in seinem Brief gibt Paulus ganz viele kurze, lebensnahe Antworten und hat das Ziel, die junge Gemeinde einfach zu ermutigen auf ihrem Weg mit Christus. Und will ihm einfach auch Antworten geben in ihrer Unsicherheit, wie glaubt man denn richtig, was stimmt es, was andere da sagen, und auch in ihrer Bedrängnis einfach. Also da will Paulus sie ermutigen. Der Vers der Jahreslosung findet sich kurz vor den Schlussworten des Briefes und zielt auf die Unsicherheit der Gemeinde bezüglich geistlicher Strömungen hin. Und da steht dann zum Beispiel, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Also nur mal ganz kurz rausgegriffen, der unmittelbare Vers davor, da ging es genauso um die Frage, ja, manche sagen dann so prophetische Worte, können wir das glauben oder nicht? Und Paulus ermutigt sie, hört es euch an, überprüft es und das Gute von dem, was ihr hört, behaltet. Und ich denke, der Vers ist auch ein bisschen umfassender zu verstehen, nicht nur in Glaubensdingen, sondern auch so in unserem Leben. Vielleicht als Kriterium oder Aufforderung, Ermunterung, auch im Umgang mit gesellschaftlichen Normen, Werbeangeboten, die neuesten Ideen, vielleicht auch die inneren Antreiber, die wir so haben, die sagen, jetzt machst du noch das und jetzt machst du noch das. Auch da gilt uns, prüft alles und behaltet das Gute. Trefft gute Entscheidungen, setzt gute Prioritäten. Einer, der auch ein sehr extrem privilegiertes Leben geführt hat, war der König David, von dem uns in der Bibel berichtet wird, der wirklich als König so sämtliche Reichtümer hatte und viele Auswahlmöglichkeiten hatte, viele Entscheidungen zu treffen hatte, wohlgemerkt auch nicht alle Entscheidungen richtig getroffen hat, aber viele schon. Und an eine dieser richtigen Entscheidungen möchte ich uns heute erinnern. Die steht im Psalm 24, Vers 4. Da sagt er, und das könnt ihr gleich mitlesen, auf dem, wenn du nochmal klickst. Das geht. Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Ich lese es nochmal. Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Hause des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Also trotz vieler Möglichkeiten entscheidet sich David, das Beste für mein Leben ist die Nähe zu Gott zu suchen. Seine Freundlichkeit zu sehen, was heißt es? Das zu sehen, was Gott mir Gutes gibt, immer wieder. Wie freundlich er mir gegenüber ist, wie, wir singen es manchmal, sein Lächeln strahlt über mir, wie er begeistert ist von dir, wie er dir Gutes tun will. Die Freundlichkeit zu genießen und bei ihm ruhig zu werden. Ruhig werden, in seiner Gegenwart inneren Frieden zu bekommen. Wir erleben tagtäglich Dinge, die uns irgendwie umtreiben, sei es Konflikte mit Leuten in unserem Umfeld oder andere Dinge, die uns beunruhigen, Sorgen, die wir haben. Und bei ihm können wir immer wieder Ruhe finden. Und das ist das, was David sagt. Darauf kommt es an. Das ist die beste Entscheidung, die wir treffen können, immer wieder in seine Nähe zu kommen. Bei ihm ist das Bild mit dem Haus des Herrn, der Tempel. Da will er sein, um seine Freundlichkeit zu sehen, sozusagen. Es ist ja auch immer wieder so die Frage, was ist eigentlich das Gute? Also mein Ding hier geht nicht, vielleicht genau. Im Nachdenken über, was ist denn das Gute, bin ich auf dieses Bildmotiv gekommen, was ihr in Händen haltet. Übrigens, wenn an eurem Platz keins lag, es liegen an den Seiten auch noch genug Kärtchen, die ihr gerne euch nehmen dürft. Und da bin ich auf das Motiv Obst gegangen. Und ich wurde tatsächlich als erste Reaktion von einigen Leuten gefragt, hä, wie kommst du auf Obst bei diesem Vers? Ich habe zum einen nach einem für mich schönen Motiv gesucht. Und das war es einfach vom Motivischen her. Aber habe dann auch so nachgedacht, Obst beinhaltet schon so viel Gutes in sich. Ja? Es sieht schön aus, es schmeckt lecker, hat Vitamine, ist gesund. Also ist schon ziemlich viel Gutes in diesen Früchten. Gleichzeitig wird Obst auch sehr genau geprüft. Wir hatten es vorhin vom Markt oder Supermarkt, bevor es überhaupt dort landet. Und dann, was wir dann nochmal prüfen, hat hier die Tomate bereits irgendwelche Stellen oder, also ich kaufe nur das, was gut ist. Und Faules und Wurmiges wird entsorgt. Wir wünschen uns auch außerdem, dass unser Leben gute Frucht bringt. Auch da passt das Bild vom Obst. Dass was Gutes aus unserem Leben herauswächst. Die Frucht, die entsteht, das ist auch tatsächlich ein biblischer Maßstab. Vielleicht kennt ihr das, wo Jesus im Matthäus-Evangelium sagt, im Blick auf richtige und falsche Propheten sagt er das. Ich lese mal die ganze Stelle vor. Seht euch vor den falschen Propheten vor, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und das ist so der wichtige Vers für mich, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ich habe gemerkt, das ist für mich manchmal wie so ein Kriterium geworden, wenn ich nicht so genau weiß, finde ich das jetzt eigentlich gut oder nicht so gut, was jemand behauptet oder was so gesagt wird. Dass ich weiterdenke oder in die Vergangenheit gucke, wo schon mal ähnliche Meinungen waren, was ist für eine Frucht daraus gewachsen oder was wird für eine Frucht daraus wachsen? Entspricht die dem, was ich möchte für mein Leben oder entspricht die dem nicht? Daher, woher weiß ich, was eine gute Frucht ist oder was das Gute im Leben ist, welche Frucht entsteht daraus? Bei Früchten kam ja auch gleich so die Bibelstelle über die Früchte des Geistes. Wisst ihr sie zufällig auswendig oder könnt ihr sie schon lesen? Da stehen sie schon da, ihr könnt spicken, dann kann ich sie auch vorlesen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn ich sowas lese, dann weckt es in mir so dieses Gefühl, ja, das wäre schön, wenn es Menschen über mich sagen könnten. Bei der Ruth, da sieht man das, da wächst die Frucht raus. Genauso wie ich die Frucht bei anderen Menschen auch entdecken kann immer wieder. Also ich merke, ich sehne mich danach. Das will ich für mein Leben. Und gleichzeitig merke ich auch, dass ich diese Früchte nicht selber aus mir herauspressen kann. Die lässt Gott durch seinen Heiligen Geist wachsen und reifen. Und die Ernte fällt auch nicht immer gleich gut aus, so wie im Garten. In manchen Jahren gibt es Früchte an den Bäumen und in manchen Jahren nicht. Manchmal sind es wunderschöne Früchte, die heranreifen und manchmal sind nur kleine, madige Wurzeln zu sehen. Und es bleibt ein lebenslanger Prozess, Frucht zu bringen. Ein guter Baum bringt nicht nur einmal Frucht, sondern immer wieder. Und da möchte ich mich reinstellen, auch in meinem Lebensweg, das Jesus auch immer wieder hinzulegt, mich danach auszustrecken, Frucht zu bringen. Da habe ich mich gefragt, wie können wir das machen? Wie können wir Frucht bringen? Und dafür ist es vielleicht immer ganz gut, erstmal zu wissen, was gibt es denn so an Gutem, das Gute zu erkennen. Und da schaue ich mir ganz gern Gottes Schöpfungsideen an, weil was er erstmal erschaffen hat, da hat er selber drüber geurteilt. Ihr könnt es im Schöpfungsbericht im 1. Mose nachlesen. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also das war das Urteil, was Gott darüber gefällt hat. Und es gibt mir auch einen Maßstab, hey, was Gott geschaffen hat, die Schöpfung. Also da begegne ich am ehesten auch so diesem, boah, das ist sehr gut, was ich da sehe, in dem Ursprung, wie es Gott geschaffen hat. Wo sehen wir also die guten Schöpferideen Gottes durchblitzen und wie können wir die auch pflegen und erhalten? Da steckt dann die Aufgabe auch so drin. Außerdem hat Gott uns in der Bibel auch Werkzeuge mitgegeben, ein gutes Leben zu führen. Kennt ihr alle, gehe ich gar nicht im Detail drauf ein, aber ich glaube, es ist wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Er hat einen Ordnungsmaßstab gesetzt. Er hat uns im Alten Testament die 10 Gebote gegeben, wo ziemlich genau einfach drin steht, halt dich daran und du hast ein gutes Leben. Dein Leben wird gelingen. Und Jesus hat es ja zusammengefasst, in Lukas 10 zum Beispiel, Vers 27 lesen wir es, im Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich mag es immer, wenn sich irgendwelche langen Kataloge von, was man tun könnte und tun müsste, auf eine Essenz zusammenschrumpfen, die ich vielleicht auch versuchen kann, in meinem Leben irgendwo umzusetzen, immer wieder ein Stück weit. Und da finde ich dieses Doppelgebot tatsächlich hilfreich. Gott von ganzem Herzen lieben und den Nächsten wie mich selbst. Also das ist was, das kann man täglich durchbuchstabieren und durchkauen und dran kämpfen und dran wachsen und immer wieder neu anfangen damit. Letztlich steckt hinter dem Maßstab an das Gute im Leben eigentlich auch die Frage, was macht's denn mit meiner Beziehung zu Gott? Bringt mich das, wofür ich mich entscheide, eher näher an Gott ran, in Kontakt mit ihm? Merke ich, meine Entscheidungen werden von ihm beeinflusst? Oder ist meine Entscheidung eigentlich was, und ich glaube, wir haben ein Gespür dafür, was eine Distanz schafft zwischen mir und Gott, wo sich irgendwo vielleicht ein schlechtes Gefühl reinmischt, wo man merkt so, mit meinen Werten, die Gott mir gegeben hat, kann ich das eigentlich nicht vereinen. Also das ist auch manchmal so ein Kriterium, was man anlegen kann, bringt es mich näher zu Gott oder schafft es eine Distanz? Das ist jetzt einfach mal so ein paar Sachen, die mir eingefallen sind zu der Frage, woran erkenne ich denn das Gute? Und ich habe mir jetzt so ein bisschen vorgenommen, auch in diesem Jahr mir das immer mal wieder zu durchdenken, immer wieder anzulegen, diesen Maßstab, und damit auch Gutes zu erkennen in meinem Leben. Und dann geht es ja noch darum, es nicht nur zu sehen und wieder verstreichen zu lassen, sondern das Gute zu behalten, wie es in unserer Jahreslosung heißt, und behaltet das Gute. Und das ist für mich in einem Satz gut zusammengefasst eigentlich, wir dürfen das Beste wählen und das Gute genießen. Also wir dürfen es genießen, wir dürfen es auskosten. Und da möchte ich nochmal zu diesem Bild zurückgehen vom Buffet. Viel, vielleicht zu viel Gutes gibt es dort zu entdecken. Es ist also auch sehr weise, sich für die besten Dinge zu entscheiden und diese zu genießen, statt sich alles aufzuladen und letztendlich an Überfüllung keinen Genuss mehr zu haben oder so. Und also manches ebenso Gutes werden wir vielleicht nicht mal ausprobieren, aber das, was uns begegnet, hat trotzdem so viel Gutes zu bieten. Und das dürfen wir auch ganz genießen, wofür wir uns entscheiden. Das Gute behalten bedeutet also auch, sich darauf auszurichten, es auszukosten, es zu leben ein Stück weit. Das können ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Und es ist sicherlich bei jedem anders, was auch das Gute ist. Da werden wir auch gleich nochmal drüber nachdenken. Da ist auch jetzt am Anfang des Jahres ein guter Zeitpunkt. Es kann wertvoll sein, sich bewusst zu machen, was ist denn gerade das Beste, das Gute, das ich in meinem Leben sehe, was Gott mir geschenkt hat. Und wenn ich da mir bewusst werde, was ist dieses Beste, dann habe ich für mich auch schon die Antwort, was will ich weiter pflegen und genießen, also mich daran freuen, es erhalten und damit weitergehen. Ich habe gerade jetzt in der Vorbereitung auch wieder ein bisschen in dem Buch von der Christina Schöffel gelesen. Die Rita hat es vor einiger Zeit uns auch schon vorgestellt hier. Sie hat für jeden Sonntag so ein paar Impulse, wie wir den Sonntag gestalten können. Und in einem Kapitel ging es genau auch darum, ich glaube, es war sogar die Überschrift, das Gute finden und das, oder das Beste finden und das Gute genießen. Also wo es genau auch darum ging. Und sie gibt den Tipp einer kleinen Ja-Liste, dass wir uns aufschreiben, und zwar nicht mehr als 5 Dinge. Was sind denn die 5 Dinge, die am besten gerade sind für mein Leben? Was soll mir in diesem Jahr wichtig sein? Meine Ja-Liste. Möglichst nicht mehr als 5, das finde ich eine Herausforderung, aber ich möchte euch jetzt gleich sofort diese Aufgabe geben. Ihr habt die Karte und ihr dürft hinten drauf mal jetzt so spontan, das muss jetzt nicht durchdacht sein, sondern einfach spontan eine kleine Ja-Liste anlegen. Also 5 Punkte, was ist das Beste in meinem Leben im Moment, was soll mir dieses Jahr wichtig sein? Ich gebe euch kurz Zeit dazu, spontan 5 Sachen aufzuschreiben. Vielleicht fällt es manchmal auch gar nicht so leicht, 5 Punkte zu finden und du hast nur 3 gefunden. Es kann durchaus ein gutes Zeichen sein, dann sind deine Prioritäten für dieses Jahr vielleicht einfach auch sehr klar festzulegen. Gratulation dazu, weil dann verzettelst du dich vielleicht auch nicht so leicht, wie wenn deine Liste jetzt eigentlich noch 10 weitere Punkte bräuchte. Mir ist es schwer gefallen, wirklich das in 5 Punkte zu fassen, muss ich sagen. Da muss ich auch echt nochmal für mich rangehen und überlegen, was gewichte ich jetzt tatsächlich wie. Da möchte ich noch mehr Klarheit gewinnen. Welches Beste in meinem Leben will ich auch priorisieren? Christina Schöffel, also die Autorin von diesem Buch, das Buch heißt übrigens Slow Living, aus der Ruhe leben, 52 Impulse für Sonntagsentdecker. Sie setzt neben die Punkte der Ja-Liste gerne auch die Dinge, zu denen sie aufgrund dieser Ja's für dieses Jahr ein bewusstes Nein sagen wird. Wo wird sie vielleicht kürzer treten, wo wird sie auch mal eine Grenze setzen, weil sie sehr klar sagt, die Gefahr, sich zu verzetteln, auch in diesem ganzen Guten, was wir tun, ist enorm hoch. Also dann lieber das Beste wählen und das gescheit, statt eben zu viel zu tun, zu viel von sich zu erwarten auch. Diese Not-To-Do-Liste, die man daneben setzen könnte, die machen wir nicht jetzt hier. Die könnt ihr, wenn ihr mögt, selber für euch noch mal durchdenken, weitermachen. Könnt ihr im Nachgang zu Hause ergänzen. Das Ganze geht schon fast so ein bisschen in die Richtung Minimalismus. Wäre ich auch nicht drauf gekommen, aber Minimalismus heißt ja gar nicht, dass man ganz viel rausschmeißt. Doch, es heißt schon, dass man ganz viel rausschmeißt, aber das heißt nicht, dass man nicht noch was genießen dürfte oder sich nicht noch an Dingen erfreuen dürfte, sondern da habe ich eine Definition noch für euch von Joshua Becker. Das ist Minimalismus, die bewusste Ausrichtung auf die Dinge, die uns am wichtigsten sind und das bewusste Entfernen von allem, was uns davon abhält. Also Ausrichtung auf die Dinge, die uns am wichtigsten sind und Entfernen von allem, was uns von diesen Dingen abhält. Der Blick auf die Ja-Liste kann uns im Laufe des Jahres immer mal wieder dabei helfen, Kurs zu halten, uns nicht zu verzetteln, sondern tatsächlich auf das Gute in unserem Leben uns auszurichten und es zu behalten. Da möchte ich wieder zum David zurückkehren. Nochmal, wie hat er es gemacht? Was war für ihn das Gute, wo er gesagt hat, da will ich immer wieder zurück? Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Hause des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Ich möchte zum Schluss noch kurz beten. Guter Gott, danke, dass du Gutes für uns bereithältst. Vielleicht sogar manchmal mehr Gutes, als wir verarbeiten können, als wir genießen können. Aber danke, dass du unseren Blick dafür schärfen kannst, welches Gute für uns wirklich das Beste auch ist und dass wir da gute Prioritäten setzen können. Danke für die vielen Hinweise, die du uns in deinem Wort gegeben hast, auch Dinge, die wir für gut erachten, zu überprüfen, in deinem Licht zu sehen. Und danke, dass du ein Gott bist, der uns Genuss schenken will, der uns die Freude an dem Guten schenken will. Und ich bitte das für uns alle hier, dass wir das in diesem Jahr erleben dürfen, an deiner Seite, dass wir in all dem, was uns herausfordert, was auch nicht gut ist, trotzdem immer wieder das Gute aufleuchten sehen und das einfach genießen können. Amen.